Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich glaube, dass man die Menschen in zwei Gruppen einteilen kann. Die eine Gruppe, die Mathe in der Schule furchtbar fanden. Also die mit den Zahlen und X und Y und Kurvendiskussionen, was da alles gibt, nichts anfangen konnte. Und die andere Gruppe, die Mathe in der Schule gemocht haben. Vielleicht sogar geliebt haben. Ich gehöre zu der zweiten Gruppe. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass ich immer sehr gute Lehrer hatte in Mathe, die mir das Fach lieb gemacht haben. Was ich gelernt habe in der Mathematik, da kommt es auf das Vorzeichen an. Wenn das irgendwo falsch gesetzt ist, dann kann es sein, dass in einer Berechnung völliger Quatsch rauskommt. Das Vorzeichen ist wichtig. Für alle, die mit Mathe nichts anfangen können, auf dem Kontoauszug kennt es jeder. Wenn da vor der Zahl ein Minus steht, macht es einen Unterschied, also es macht einen Unterschied, ob ein Minus oder ein Plus steht. Das Vorzeichen ist wichtig und heute in unserer Geschichte, da geht es auch um Vorzeichen. Genauer gesagt um einen Vorzeichenwechsel. Und ich möchte uns den Text lesen aus Lukas 4, 1 bis 13. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. 40 Tage lang. Und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Wir haben ja letzte Woche von der Taufe gehört, über die Taufe Jesu nachgedacht. Dort, wo die große Bestätigung kam, wo Gott hörbar in einer Stimme gesprochen hat: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und mit dieser Bestätigung, da könnte man ja jetzt meinen, jetzt könnte Jesus loslegen. Er ist getauft, ermutigt, bestätigt. Jetzt könnte es beginnen, dass Jesus wirksam wird, zu den Menschen geht, in die Dörfer und Städte, in die Öffentlichkeit, um zu lehren und ja, zur Nachfolge einzuladen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Statt in die Öffentlichkeit, da geht's in die Einsamkeit. Genauer gesagt in die Wüste. Und dort kommt es jetzt auch zu einer Begegnung mit Jesus. Aber Jesus begegnet nicht Menschen, sondern dem Teufel, dem Widersacher. Vorzeichenwechsel, so habe ich das Thema für heute überschrieben. Und ich habe drei Ebenen, drei Bereiche gefunden, wo diese Geschichte einen Vorzeichenwechsel darstellt. Das erste, Jesus, der zweite Adam, der Vorzeichenwechsel im großen Heilsplan Gottes. Und dann Jesus, der wahre Sohn Gottes in Bezug auf das Volk Israel. Und als drittes der Vorzeichenwechsel für uns persönlich, Jesus, der Sieger an meiner Seite. Jesus, der zweite Adam. Jesus, Mensch gewordener Gott, und er begegnet dem Teufel, wird vom Teufel versucht. Wir kennen ja vom Anfang der Bibel die Versuchungsgeschichte, wo der Mensch schon mal dem Teufel begegnet, im Sündenfall. Dort in der Gestalt einer Schlange tritt der Teufel auf. Und jetzt kommt sie also wieder, diese Schlange, die alte Schlange, wie der Teufel in der Offenbarung genannt wird. Übrigens, vor zwei Wochen war das Thema der Sündenfall Predigttext im Gottesdienst in der Kirche. Wer nicht dort war, es lohnt sich, die Predigt von Pfarrer Brender auch nachzusehen oder nachzuhören. Dort im Paradies, da hat Gott einen Anfang gemacht mit den Menschen. Und jetzt mit dem ersten Menschen, mit Adam. Und jetzt macht Gott wieder einen Anfang mit Jesus, wieder mit einem Menschen. Es ist ja interessant, dass Lukas in seinem Evangelium zwischen der Taufe und der Versuchungsgeschichte, die wir heute haben, nochmal so einen Einschub bringt. Den Stammbaum von Jesus. Eine Auflistung von Namen, die man schnell überliest, und eigentlich auch oft wird sowas weggelassen in der Bibellese. Auch wir haben es in der Predigtreihe übersprungen. Aber Lukas stellt den Stammbaum Jesu sicher nicht ohne Grund gerade an diese Stelle in seinem Evangelium. Er will uns Jesus als Mensch vorstellen, mit einer klaren Abstammungslinie von Josef, seinem Vater, über David, Abraham bis Adam, dem ersten Menschen. Jesus ist der Sohn Gottes, aber er ist auch ganz Mensch. Und Lukas macht hier deutlich, dass es eine Verbindung gibt zwischen diesem ersten Menschen, zwischen Adam und zwischen Jesus. Beide sind vom Teufel versucht worden. Die Voraussetzungen waren grundsätzlich verschieden. Adam war im Paradies, im Garten. Es gab genug zu essen. Er hatte alles, was er brauchte. Er war in Gemeinschaft. Jesus ist in der Wüste, ohne Nahrung, hungrig und allein. Und beide werden vom Widersacher versucht, aber der Ausgang der Versuchungsgeschichte, das wissen wir, ist grundsätzlich verschieden. Bei Adam war der Teufel erfolgreich, bei Jesus nicht. Das Ziel dieser Schlange des Teufels ist in beiden Geschichten dasselbe. Sie will den Menschen von Gott wegbringen, die Beziehung unterbrechen. Und die Art und Weise, wie sie dabei vorgeht, ist ähnlich. Der Teufel schürt Zweifel an Gottes Aussagen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, damals im Paradies, im Sündenfall: Und hier bist du Gottes Sohn? Dann sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Bist du wirklich Gottes Sohn? Beweis es doch erst mal. Der Teufel macht dann auch verlockende Angebote. Bei Jesus bietet er alle Reiche der Welt an. Und auch im Sündenfall sind die Angebote verlockend. Die Frucht von dem Baum ist eine Lust für die Augen und verlockend, weil sie klug machte. Der Teufel ist über die Jahrtausende gleich geblieben, mit den perfiden Versuchungen, den Menschen von Gottes Güte wegzubringen. Beim Sündenfall war er erfolgreich, und was das für Folgen hatte, das wissen wir. Für die Menschen hat sich die Welt zum Schlechten geändert. Der Mensch wurde aus dem Paradies vertrieben, aus der Gemeinschaft von Gott getrennt, und in dieser Trennung, da leben wir bis heute. Die Folge des Versagens vom ersten Menschen, von Adam, ist letztlich der Tod. Aber jetzt hat sich etwas geändert. Der Teufel hat hier bei Jesus keinen Erfolg mit seinen Verwirrungen und seinen Verlockungen. Hier ist etwas entscheidend Neues passiert. Jesus, der Neue, der zweite Adam, widersteht den Angriffen des Satans. Das Vorzeichen für die Welt und die Menschen hat sich gedreht zum Positiven, zum Guten. Der Weg ins Leben ist geöffnet. Paulus drückt es in Römer 5 mal so aus. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, also Adam, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, also Jesus, die vielen zu Gerechten. Die zweite Ebene, wo diese Geschichte einen Vorzeichenwechsel darstellt, ist Jesus, der wahre Sohn Gottes. In der Taufe wird uns Jesus ja als Gottes Sohn, wird Jesus ja von Gott als seinen Sohn bestätigt. Und im Alten Testament, da gibt es auch einen Sohn Gottes. Mehrfach wird das Volk Israel so bezeichnet. Zum ersten Mal in 2. Mose 4, da heißt es, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und die Verbindung von Jesus als Gottes geliebten Sohn zum Volk Israel als erstgeborener Sohn wird in der Versuchungsgeschichte an verschiedenen Stellen deutlich. Zum einen durch die Wüste. Jesus ist in der Wüste, das Volk ist auch in der Wüste. Dann durch diese Zahl 40. Jesus ist 40 Tage unterwegs. Die Wüstenzeit vom Volk Israel dauert eben auch 40 Jahre. Aber es gibt auch eben klare Unterschiede zwischen dem erstgeborenen Sohn und dem geliebten Sohn. Das zeigt sich in dem, wie Jesus auf die Versuchungen des Teufels antwortet. Jesus zitiert hier dreimal aus dem 5. Buch Mose. In diesem Buch, da wiederholt Mose am Ende seines Lebens die Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel durch die Wüstenzeit gegangen ist. Er gibt dem Volk kurz bevor es in das gelobte Land einzieht, praktisch als Testament, als Vermächtnis mit, bleibt bei dem Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Und Jesus zitiert aus diesem Buch und nimmt damit direkt Bezug zu diesen Geschichten damals von Gott mit dem Volk Israel. Auf die erste Versuchung, mach aus diesem Stein Brot, antwortet Jesus mit einem Vers aus 5. Mose 8. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn man das in Zusammenhang stellt, den Vers zuvor habe ich jetzt nochmal hier abgedruckt, da heißt es, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Es geht also hier darum, dass Gott das Herz des Volkes prüft, ob es ihm vertraut, auch in Notzeiten, in der Wüste, ohne Nahrung. Wir wissen, dass das Volk Israel versagt hat. Es blieb eben nicht demütig vor Gott, sondern hat aufbegehrt, gegen ihn gemurrt. Sie haben sich nach Ägypten zurückgesehnt und wo sie nicht hungern mussten. Und wenn Jesus diese Stelle zitiert, macht er deutlich, er ist eben anders als das Volk Israel damals. Er bleibt demütig vor dem Vater. Er nutzt nicht seine göttliche Macht, aus diesem Stein jetzt Brot zu machen, dass er das könnte, daran besteht ja kein Zweifel. Aber er vertraut darauf, dass sein Vater auch in der Wüste aus dem Nichts versorgen kann, so wie er es damals beim Volk Israel 40 Jahre lang mit Manna getan hat. In der zweiten Versuchung zeigt der Teufel Jesus alle Reiche der Welt und bietet sie ihm an, mit ihrer Macht und Herrlichkeit, wenn Jesus den Teufel anbetet. Eigentlich ist das ja lächerlich. Der Teufel bietet Jesus die Herrlichkeit der Welt an, wodurch Jesus seine göttliche Herrlichkeit verlassen hat freiwillig. Und dann ist doch Jesus auch diese Macht und Herrlichkeit sowieso verheißen. Im Alten Testament wird darauf mehrfach verwiesen, zum Beispiel in Daniel 7, da heißt es ihm, also dem Menschensohn, wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute dienen sollten. Der Teufel bietet Jesus also etwas an, was er doch sowieso bekommen soll. Die Versuchung besteht hier darin, dass er Jesus die Herrlichkeit anbietet, sofort, ohne den Umweg über das Kreuz, über das Leiden, über das Sterben. Quasi als Abkürzung. Der Teufel will mit aller Macht verhindern, dass Jesus diesen Weg geht, den Weg ans Kreuz. Und wieder antwortet Jesus mit einem Zitat aus 5. Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Im Zusammenhang mit diesem Vers, da warnt Mose das Volk davor, Gott zu vergessen, dann, wenn sie in das gelobte Land ziehen, dann, wenn sie Wohlstand, Frieden und alles haben, was sie brauchen. Dann sollen sie keine Kompromisse machen. Gott fürchten, ihm allein dienen und keine anderen Götter anbeten. Doch auch hier wissen wir, die Geschichte ist anders verlaufen. Das Volk ist auch an dieser Stelle gescheitert. Sie haben den lebendigen Gott verlassen, sind untreu geworden und anderen Göttern nachgefolgt. Jesus, der wahre Sohn Gottes, ist anders. Er stellt durch das Zitat klar, dass er die Liebe zu seinem Vater nie verlassen wird. Seine Anbetung gehört allein dem einen Gott. Er bleibt treu, auch wenn sein Weg ins Leiden führen wird. Und auch als Antwort auf die letzte Versuchung gebraucht Jesus ein Wort aus dem 5. Buch Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel stellt Jesus auf die Zinne des Tempels und fordert ihn auf zu springen. Bist du Gottes Sohn, dann wirf dich hinunter. Jetzt zitiert er auch aus der Bibel, aus Psalm 91, er wird befehlen, seinen Engel für dich, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen. Gott muss doch wohl seine Zusagen halten. Es steht doch da, die Engel werden ihn tragen. Die Versuchung des Teufels besteht hier darin, dass Jesus Gott zum Handeln zwingen soll. In dem Vers, den Jesus zitiert aus 5. Mose 6, da sagt Mose, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn versucht habt in Massa. Mose erinnert an diesen Ort Massa, was so viel heißt wie prüfen und versuchen. Und dort in Massa haben die Israeliten gegen Gott gehadert. Das war die Geschichte, wo sie verlangt haben, dass Mose ihnen Wasser gibt, dass Gott für ein Wasserwunder sorgt. Da heißt es, sie haben dort den Herrn versucht und gesagt, ist der Herr unter uns oder nicht? Das Volk Israel fordert Gott heraus. Sie prüfen Gott. Jetzt muss er sich beweisen und ein Wunder tun. Jesus ist anders. Er macht auch hier klar, dass er seinen Vater nicht herausfordern und ihn zum Handeln zwingt. Jesus bleibt demütig. Er fordert keine Zeichen, keine Beweise. Er weiß, dass Gott bei ihm ist, auch ohne Beweis. Die Versuchungsgeschichte zeigt, es hat ein Vorzeichenwechsel stattgefunden. Israel als Sohn Gottes hat in der Prüfung versagt. Jesus, der wahre Sohn Gottes, besteht. Er erfüllt das, wo Israel gescheitert ist. Er vertraut seinem Vater, bleibt treu und demütig. Der dritte Punkt zum Thema Vorzeichenwechsel: Jesus ist der Sieger an meiner Seite. Jesus wurde vom Teufel versucht und wir als seine Nachfolger, uns geht es nicht anders. Auch wir sind Versuchungen ausgesetzt. Jeder kennt es. Vielleicht auch gerade wie bei Jesus, besonders in Wüstenzeiten, wo wir einsam sind, schwach sind. Der Teufel weiß ganz genau, wann und wo er uns am besten angreifen kann. Versuchungen lassen sich nicht vermeiden, auch wenn man sich komplett von der Welt abkoppeln würde. Kein Fernsehen, kein Handy, kein Internet, alles, was möglicherweise mit Versuchung zusammenhängt. Wenn man sich praktisch in die Wüste begeben würde, auch dann werden wir Versuchung ausgesetzt sein. Wir leben in dieser Welt, wo der Fürst der Welt Macht hat, Menschen zu verführen und letztlich immer das Ziel hat, uns einzureden, du kommst besser ohne Gott zurecht. Und jetzt, was können wir denn jetzt tun? Sind wir dem Teufel hilflos ausgeliefert? Was können wir aus dieser Versuchungsgeschichte von Jesus lernen? Ich habe drei Dinge gefunden. Das erste, Jesus begegnet den Versuchungen mit einem Wort aus der Schrift. Es ist also gut, sich in der Bibel auszukennen, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, es zu lesen, zu studieren. Jesus hat es ja von Kind auf gemacht. Wir erinnern uns an die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Er blieb dran, er wollte ja lernen aus dem Wort. Er wollte es verstehen, Zusammenhänge erkennen. Der Text heute macht Mut, noch mehr seine Bibel zur Hand zu nehmen, weil das hilft zu wissen, wie Menschen in der Bibel gehandelt haben und vor allem, wie Jesus gehandelt hat. Es hilft, in Zeiten der Versuchung das Wort Gottes im Kopf zu haben. Und noch ein zweites, was hilft? Jesus hat ja immer aus diesem 5. Buch Mose zitiert. Ich habe es gelesen. Dieses Buch wird auch als Buch des Gehorsams bezeichnet. Also Jesus macht hier deutlich, er hat nicht nur eine umfassende Bibelkenntnis, sondern es geht ihm auch um die Beziehung zu seinem Vater. Diese Beziehung ist geprägt von Liebe und Gehorsam. Wenn wir die Worte Gottes nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen haben, wenn wir in der Liebe und im Gehorsam zum Vater bleiben, dann machen wir es dem Widersacher schwer mit seinen Versuchungen und Verlockungen. Und dann noch ein drittes, was mir in der Geschichte wichtig geworden ist. Wir sind nicht allein in der Versuchung. Damals in der Wüste gab es ja keine Augenzeugen. Jesus war allein, hat diese Erlebnisse mit dem Teufel dann wohl später seinen Jüngern erzählt. Und warum hat er das erzählt? Weil er genau weiß, was auf seine Nachfolger zukommen wird. Der Teufel wird uns nicht in Ruhe lassen. Aber wir wissen, seit dieser Geschichte, da gibt es einen, der dem Teufel widerstanden hat. Der Hebräerbrief sagt es einmal so: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, also Jesus, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus kennt unsere Schwachheit. Er weiß genau, was auf uns einströmt. Er hat die Versuchung selber erlebt und gelitten als Mensch. Und er ist nicht gescheitert, sondern er hat gesiegt gegen den Widersacher. Wir dürfen wissen, wir stehen an der Seite des Siegers oder besser gesagt, der Sieger steht an unserer Seite. In allen Versuchungen und Anfeindungen und selbst wenn wir versagen und dem Teufel mal wieder auf den Leim gegangen sind, dann können wir trotzdem festhalten, Jesus hat nicht versagt. Er blieb ohne Sünde, er hat gesiegt, stellvertretend für mich. Das Vorzeichen ist auf Plus gesetzt und niemand wird es wieder ändern. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du der Sieger bist. Du hast den Versuchungen widerstanden. Und danke, dass du uns kennst mit allen unseren Schwachheiten. Du kennst die Versuchungen, die uns immer wieder auch den Blick vom Vater weglenken, von dir weglenken wollen. Herr, danke, dass du uns nicht allein lässt mit den Versuchungen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ja, den Hunger gibst nach diesem Wort, dass es in unseren Kopf kommt und bleibt und vor allem, dass es in unser Herz kommt. Und Herr Jesus, wir bitten dich auch heute, besonders für die Wahl in unserem Land, gib den Politikern und allen, die in Verantwortung stehen, Weisheit und Kraft und leite du ihre Gedanken und Entscheidungen. Danke, dass wir in unserem Land Freiheit und Wohlstand genießen dürfen. Und Vater, wir wissen, es kommt alles von dir, was wir haben. Dir sei Dank, Ehre und Anbetung. Amen.